del ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, wunderschönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Depressione. Ja, ein Monat ist schon wieder um und ja, wir freuen uns hier wieder für euch, für uns im Studio hier im schönen Aschersleben zu sein bei unserem Sender Radio HBW in der Herrenbreite. Und da muss ich gleich mal den Matze fragen. Letzte Woche war ja Tag der offenen Tür. War gut besucht?
Es war gut besucht. Es waren mehr, als wir uns vorgestellt haben.
Mhm, waren ja auch, ich habe gehört, auch so ein paar Leute. Jemand aus Halle war da. Ja. Der hat Kuchen mitgebracht, ne?
An den Kuchen kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber das
dann
kann gut sein.
Dann hat er wahrscheinlich selber gegessen. Das ist der Herr Birner, der war auch schon mal bei uns in der Sendung Spielsucht.
Stimmt, genau, der war da.
Ja, der war da, ne? Also er hat den Weg auf sich genommen, um sich die neuen Studios anzuschauen. Finde ich genau. Cool, direkt von Halle hier nach Aschersleben. Ja, das Wetter macht uns allen, glaube ich, ein bisschen zu schaffen. Martin wahrscheinlich nicht, der nickt nicht, alle anderen nicken. Nö, ja. Alles ist gut, ja. Ja, ich muss sagen, die letzte Sendung, Riesenresonanz. Mir persönlich hat sie sehr, sehr gut gefallen. Auch so in der, also sehr harmonisch mit unserer lieben Silke, die ich auch hier bei uns natürlich im Studio begrüße. Genauso wie den Martin.
Hallo.
Klaas, hallo.
Ja, hallo.
Ah, Sie sprechen mit mich. Ja.
Ich habe die ganze Zeit schon wieder Angst, dass man mein Herz klopfen hört und meinen Atem hört, weil ich wieder so aufgeregt bin.
Warum bist du aufgeregt, Silke?
Ja, keine Ahnung. Ist halt so.
Naja,
zweite Sendung, da ist noch keine Routine da.
Naja, gut, man braucht ja nicht für alles Routine und ich finde es ja gut, dass du dabei bist, weil... Die, die mich kennen, die kennen auch meinen Slogan, lieber fehlerhaft begonnen als perfekt gezögert. Ja, und nein, also ich finde, du hast das sehr, sehr gut gemacht in der letzten Sendung. Wir haben sehr gut harmoniert.
Das finde ich auch. Ich habe mir die Sendung ja selbst nochmal angehört und ja, ich war sehr zufrieden, doch.
Mit dir oder mit deiner geilen Stimme, die du so geil findest?
Nein, mit allem. Also ich... Fand es sehr ausgewogen und ja, hat mir sehr gut gefallen.
Ja, naja, gut, noch 10 Sendungen und dann, Martin.
Dann muss ich mich nicht mehr vorbereiten.
Dann müssen wir sie ja bloß abgeben und dann holen wir sie wieder ab und dann
ja.
Hat sie alles drin. Ja, wie fangen wir an beim letzten Mal? Wir machen nochmal einen kurzen Rückblick. Also das Thema ist ja Wege in die Psychotherapie, da gibt es ja unterschiedliche Varianten, Formen und wir waren jetzt erstmal so bei der Vorbereitungsphase, also was mit Selbsterkenntnis und, aber das könnt ihr euch gerne nochmal in der Mediathek anhören, das ist wie gesagt radiohbw.de und da ist steht Mediathek und dann unter Radio Depressione könnt ihr euch das nochmal zu Gemüte führen. Und ja, heute haben wir, jetzt beginnen wir also mit dem Thema Klinikaufenthalt und mit dem Thema, was ist eine geschlossene Abteilung, weil wir festgestellt haben, dass es da sehr viele Ungereimtheiten in der Bevölkerung gibt und ja, da haben wir uns gedacht, das gehört dazu, da machen wir auch mal ein bisschen Licht ins Dunkle, weil die spanische Intro-Variante, wenn Ihnen das so ein bisschen spanisch vorkommt, deswegen sind wir ja hier, wir
genau.
Translaten das mal, wir übersetzen das mal, wir werden nachher noch unsere Jugendmoderatorin, die Lea, telefonisch zu uns ins Studio holen und das Interessante ist, weil wir auch gerne mal wissen möchten, wie sich so wie das so aus der Sicht eines Teenagers ist, der Psychiatrie erfahren ist. Und ich glaube, das ist eine Riesenbereicherung für unsere Sendung. Ich freue mich schon, die Lea hört auch mit. Ich winke mal, sieht man jetzt zwar nicht, aber...
Ich sag auch schon mal Hallo Lea.
Hallo Lea, ja. Hallo.
Ja, und ja, fangen wir einfach mal an mit dem Thema Behandlung dann im Krankenhaus.
Ja, genau. Also bei der letzten Sendung, wie schon gesagt, ging es erstmal darum abzuschätzen, ob man überhaupt behandlungsbedürftig ist und wie die Vorstufen im ambulanten Bereich sind. Sprechstunde, Probesitzungen und dann eben die eigentliche Behandlung. Und man sollte auch immer sagen, dass ambulant immer vorstationär sein soll. Aber wenn eben schwere psychische Erkrankungen sind, schwere psychischen Krisen, dann reicht teilweise die Behandlung in der psychotherapeutischen Praxis nicht aus, sondern man muss ins Krankenhaus. Dort kann dann umfassender und intensiver behandelt werden. Die Behandlung ist engmaschiger, die Betreuung ist engmaschiger und sollte es eben zu Krisen kommen, kann auch schneller reagiert werden. Also derjenige ist dann eben nicht allein und es ist sofort jemand da, der ihm helfen kann.
Mhm.
Dann ist ja im Krankenhaus das auch so, dass verschiedene Behandlungsmethoden angewandt werden. Nicht nur diese Einzel- und Gruppengespräche, nicht nur, dass eine Medikation stattfindet, sondern es werden verschiedene Therapien angeboten, zum Beispiel Sport- und Bewegungstherapie oder Physiotherapie, Kunst, Musik und dergleichen.
Ich hätte jetzt nochmal so eine Frage im Namen der Bürger. Ambulant, ja, dafür sind wir ja Bürgerradio.
Genau.
Und wir haben auch einen Bürgerauftrag. Ist das richtig, Matze? Ja, ne? Ja.
Bürger für Bürger.
Bürger für Bürger. Nicht kommerziell finde ich am geilsten. Wir können ja in den Rahmenbedingungen offen und ehrlich drüber sprechen. Also es ist wirklich sehr interessant. Also es gab ja im März kam ja irgendwie diese Sendung da mit dem Wallraff deckt auf mit Psychiatrie. Das war wohl... Es war ein sehr heftiger Bericht. Wer Herrn Wallraff kennt, die schleusen sich ja dann immer in irgendwelche Dinge ein. Und das hat natürlich hier einen riesen Empörung Geruch gegeben in Deutschland. Und ich selber habe ihn noch nicht gesehen, aber ich glaube das schon. Also für mich ist das ein Stück weit sehr seriös. Und eine Freundin von mir bekam 14 Tage oder eine Woche später nach der Ausstrahlung von einem großen Sender einen Anruf, ob sie da nicht mal eine Gegendarstellung machen könnte, weil so schlimm kann es ja nicht sein.
Okay.
Ja, also...
Was sagst du dazu? Deine Praxiserfahrung kannst du jetzt gleich einfließen lassen.
Also ich habe, meine Freundin ist, also meine bekannte Freundin, die ist Bloggerin auch so und die ist schon sehr ehrlich und also die ist auch sehr aktiv in dem Bereich, da Aufklärungsarbeit zu leisten und. Ich habe zu ihr nur gesagt, sage ich, du kannst so stolz auf dich sein, dass du das nicht gemacht hast, weil sonst wäre dein guter Ruf weg. Ja, und wie gesagt, ich habe den Bericht selbst nicht gesehen, aber aus Erfahrung von meiner Tätigkeit im Landespsychiatrieausschuss in der Besuchskommission, da sieht man schon so einige Sachen und selbst am eigenen Leib, wie du gerade schon sagtest, habe ich auch viel erfahren dürfen, auch müssen. Und ja, also deswegen, wir reden hier so, wie uns der Schnabel gewachsen ist.
Ich kommentiere das jetzt auch lieber nicht.
Nein, ich finde ja schon, es ist eine Scheiße, wenn du mit der Psyche hast. Ich sag's jetzt mal so krass. Ja, und weil man es nicht sieht und da darf nichts verdeckt werden. Funktionieren, weil der Chefarzt, der einen Jaguar fährt oder was weiß ich auch immer, wenn er seine Kiste da zur Werkstatt bringt, will er ja auch vernünftige Arbeit haben. Und dann habe ich auch das Recht als Betroffener als Patient da auch eine vernünftige individuelle Arbeit auf mich in dem Fall zugeschnitten haben.
Das sollte so sein.
Ja, das sollte so sein. Ist das so, Martin?
Das Problem ist immer, meiner Meinung nach, ist es zu wenig Zeit für die Patienten. Es sind zu viele Patienten für wenig Ärzte. Und es nimmt sich keiner richtig Zeit, um mit dir Therapie zu machen. Das geht alles so Schema 0 auf 15. Das ist meine Erfahrung. Ja, man ist eine Nummer von 1 bis 100 und die werden abgearbeitet.
Mhm. Ja. Also ich muss dazu sagen, nicht jede Klinik. Ne?
Nicht jede Klinik. Also ich rede jetzt von meiner Erfahrung. Ne?
Deine Erfahrung in der Klinik, in der du warst. Ja. Wie gesagt, ich sehe ja nun viele Einrichtungen und es gibt sehr gute, es gibt sehr engagierte Menschen in dem Bereich, also in so einem Klinik- oder Tagesklinik-Kontext, die das wirklich tun oder auch tun dürfen, sage ich jetzt mal so. Ja, also wenn ich jetzt so ein Unternehmen habe, also Krankenhaus können ja, sind ja mittlerweile leider auch Unternehmen, die Rendite haben wollen. Ja, und wenn ich da von oben eine Anweisung bekomme und eigentlich gar nicht mehr das machen darf, was ich für richtig halte, was auch Sinn macht, ja, dann macht das Arbeiten dann auch keinen Spaß, ne? Für das Personal. Also oftmals ist
Das ist in vielen Bereichen, glaube ich, so. Ich möchte das jetzt lieber nicht ansprechen, aber dass man eben nicht mehr so arbeiten kann, wie man arbeiten möchte. Oder ganz kurz erwähnt, die Pflege.
Also, ja, gut.
Also Gesundheitswesen. Auch, Gesundheitswesen allgemein, genau.
Ja.
Gut, aber wir hoffen ja, dass jeder an die Stelle kommt, wo ihm bestmöglich geholfen wird. Wir wollen ja jetzt nicht negativ
sein. Nein, um Gottes Willen,
Du wolltest nur nicht schönreden. Du wolltest es beim Namen nennen.
Ja, man darf es auch nicht schönreden und man muss es ansprechen. Nur sprechenden Menschen kann man auch helfen. Und umso mehr Arbeit wir hier auch leisten, auch andere sehr gute Arbeit leisten im Aufklärungsbereich, im Kontrollbereich und so weiter, umso besser ist das, umso erfolgreicher ist es. Mhm. Ja, wir hatten ja vorhin Privatgespräch und ne, sprechen und da kann sich schon was verändern. Ja, ja das und das ist ja irgendwo dann auch schön, wenn sich das da was ändert. Ne? Und ja, weil wir haben alle nur ein Leben. Und wie gesagt, es gibt auch sehr gute Kliniken, die noch so arbeiten, wie gearbeitet werden sollte.
Der Vorteil generell jetzt in einer Klinik ist natürlich, dass man den Abstand hat von den Konflikten, die zu Hause lauern, sage ich jetzt mal. Also weil ja auch viele Konflikte in Familien bestehen oder im Alltag, teilweise auf der Arbeit. Und wenn man eben stationär untergebracht ist, dann ist erstmal der Abstand da. Also das würde ich jetzt als Vorteil für einen Klinikaufenthalt sehen und möchte damit auch wieder so ein bisschen den Bogen spannen zu der Gesamtvorstellung der Klinik.
Mhm.
Und was natürlich aber auch ein Nachteil sein kann, ich glaube, da hat Martin auch schon mal sich zu geäußert, wir haben uns ja schon öfter unterhalten zu dem Thema, dass es nicht so einfach ist, danach wieder im Alltag zurechtzukommen. Mhm. Also es ist sehr wichtig, dass es ein gutes Entlassmanagement gibt und dass derjenige nach der Klinik aufgefangen wird, ambulant weiter behandelt wird. Martin, ich weiß nicht, vielleicht kannst du dich dazu gleich nochmal äußern.
Ja, das ist das Problem in der Klinik. Das ist so wie, als wenn eine Glocke über einen gestülpt wird. Ja, man ist da behütet und man kommt zur Ruhe. Das muss man ja wirklich so sagen. Und aber wenn der Tag der Entlassung kommt und es hat sich nicht viel geändert, weil das Problem immer noch da ist, dann hat man eigentlich ein Riesenproblem, weil man dann rauskommt und dann ist der Alltag wieder da. Die ganzen Probleme, die vorher waren, sind dann hinterher auch wieder da. Und da ist ganz schwer irgendwie, dass man dann Anschluss kriegt, irgendwie sagt, hier, man kommt jetzt zum Tagesklinik oder irgendwas. Hm. Ja, das ist alles gar nicht so einfach. Ja.
Gut, sowas steht und fällt natürlich immer mit einem guten Entlassmanagement.
Ja.
Also ich muss jetzt bei mir sagen, ich war nur in der Tagesklinik und da war zum Beispiel die Sozialarbeiterin überrascht, als ich plötzlich entlassen wurde und konnte dann nicht mehr mir so helfen, wie sie helfen wollte. Also das war dann nicht mehr möglich, ein Entlassmanagement zum Beispiel durchzuführen. Aber ich bin da jetzt selber dran. Aber das ist natürlich wirklich ein großes Thema bei der Klinik. Es ist grundsätzlich natürlich auch möglich, dass man, wenn man jetzt in einer ambulanten Psychotherapie ist und damit zu rechnen ist, dass Krisen auftreten werden, die also eine stationäre Einweisung erfordern, dass man das vorher mit dem Psychotherapeuten bespricht und dass man vorher schon sich an eine Klinik wendet, zum Beispiel über Internetseiten oder dort direkt schon im Vorgespräch führt. Also auch sowas ist möglich. Also quasi eine geplante Einweisung. In dem Fall würde dann der Psychotherapeut einen Einweisungsschein ausschreiben. Es ist aber auch möglich, dass es zu einer Notfalleinweisung kommen muss in eine Klinik. Und jetzt kommt der Punkt, wo die meisten dann sofort bei Notfall an eine geschlossene Einrichtung denken. Notfalleinweisung heißt nicht zwangsläufig, dass eine geschlossene Einrichtung aufgesucht werden muss, sondern bloß erstmal, dass eine hohe Krise vorhanden ist, wo eine schnelle Hilfe erforderlich ist. Und dann kann man sich, wenn man jetzt keinen Arzt oder keinen Psychotherapeuten hat, an den man sich wenden kann, sich direkt auch sogar an die Ambulanz eines psychiatrischen Krankenhauses wenden.
Ja, aber die Einweisung kann ja auch der Hausarzt machen.
Für eine solche Klinik, ja.
Ja.
So, kann er auch. Wir ergänzen uns, Thomas.
Ja,
das wie beim ist letzten Schöne. Mal. Das ist wunderbar, genau.
Ja.
Ja. Also Notfall kann zum Beispiel nicht nur dieser drastische Fall sein, dass man den Wunsch hat zu sterben oder sich selbst zu töten, sondern sogar, wenn eine totale Hoffnungslosigkeit vorhanden ist oder völlige Hilflosigkeit. Also auch das rechtfertigt eine Einweisung in ein Krankenhaus, also in eine stationäre Einrichtung.
Jetzt möchte ich gerne nochmal was zu der sogenannten Glocke sagen. Klar, ist man dort in einem stationären Kontext unter einer Glocke, ne? Da ist halt, wenn du früh vergisst, dich zu waschen, dann sagt dir schon mal irgendeiner nach dem dritten Tag, mach mal. Und jetzt ist Mittagspause und das ist alles klar. Und dann, ich sag mal, wenn ich in diesem Bereich bin, dann ist das auch gut so. Um das, was ich vorher verlernt habe oder was mir nicht mehr wichtig war, dass ich da wieder ein Stück weit eine Anregung bekomme. Ja, dass man sagt, okay, ich komme erstmal komplett raus. Und dann liegt's an der Klinik und an einem selbst auch, dass man die Gespräche sucht und die Problematiken bespricht, was einem da draußen so, wo einem da der Schuh drückt. Und wir hatten vorhin auch noch ein Gespräch, und das ist, da ist raus, also es ist alles irgendwo ein Prozess. Da ging es zwar um was anderes, aber alles ist irgendwo ein Prozess. Und ein Prozess ist nicht nur, sag ich jetzt mal, ein Klinikaufenthalt. Kann es sein. Es kann sein, dass ich nur den brauche und hinterher wieder so weit fit bin, dass ich mein Leben meistern kann. Kann sein, muss nicht. Ja, das muss man selbst für sich rausfinden, mit Unterstützung natürlich. Und ich sage auch immer, Prozess finde ich sehr wichtig. Auch eine Strategie. Und das Wichtigste, da kommen wir nachher noch dazu, für mich, das Wichtigste ist, dass ich einen Plan für nach der Entlassung habe. Hm. Nach der Entlassung.
Ja,
ich ist sehr trocken hier. Ich werde gleich mal ein bisschen am Wasser nippeln. Also das ist meines Erachtens sehr wichtig, dass man sich eine Strategie macht für sich erstmal. Also ich bin Psychiatrie erfahren, ich weiß das, wie man sowas macht. Hab natürlich auch ganz anders angefangen und kenne auch das, Herr Redisch. Ja, wenn Sie so ein halbes Jahr weg sind, Herr Redisch, Sie sollten sich aber mal einen Therapeuten suchen. Das sagen Sie aber erst einem nach einem halben Jahr. Und Sie wissen ja, wie lange man heutzutage auf einen Therapeuten wartet. Deswegen, ich sage es jedes Mal in der Sendung oder fast jedes Mal, wenn sie der Meinung sind, sie brauchen einen Therapeuten, holen sich einen Termin, der ist ihnen nicht oder die ist ihnen nicht böse, wenn sie den nicht annehmen. Ne? Aber die Kacke am Dampfen ist, wenn die da rauskommen aus der Käseglocke oder aus der Glocke und sie brauchen einen und haben keinen. Das ist wesentlich doofer, wie auch immer. Beschissener wollte ich ja nicht sagen. Ja, und wie gesagt, ich habe ja erst so eine Strategie, so einen Plan hinter mir. Ja, erst Entgiftung, dann noch ein bisschen zu Hause, dann gleich im Anschluss Klinikaufenthalt, stationär 2 Monate. Dort wurde mir empfohlen, zur Stabilisierung nochmal eine Tagesklinik aufzusuchen. Das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Und da habe ich gesagt, okay, mache ich, habe mir gleich dort einen Termin geholt, hatte dann gleich einen festen Termin, weil für mich ist es immer wichtig, wenn sie irgendwo anrufen, ja, wir setzen sie auf die Liste, da weißt du nie, wann bist du dran, dies und jenes. Für mich ist immer wichtig, wenn die mir sagen, dann haben wir einen Platz für sie. Dann weiß ich, okay, diese Zeit muss ich irgendwie überbrücken. Ja, da weiß ich aber, da ist ein Bett für mich. Ja, sonst drehe ich da auch durch. Ja, und dann war ich dann in der Tagesklinik und ich hatte ja vorher schon den Kontakt zum psychosozialen Dienst, den es in ganz Deutschland unterm Gesundheitsamt gibt. Und das kann ich Ihnen auch nochmal so ans Herz legen. Da kann man auch gut Gespräche führen, die helfen einem auch bei gewissen Wegen, die rufen auch gerne mal noch irgendwo in der Klinik an, kriegen natürlich dadurch, kriegen durch ihre Position natürlich auch oftmals eher einen Termin. Und das ist zumindest so auch mal ein Weg, also ambulante, so eine ambulante Therapie, also so eine bräuchte ich jetzt nicht. Ich habe da meine Psychiaterin, mit der kann ich gut sprechen, die nimmt sich auch die Zeit. Und das Gespräch mit dem psychosozialen Dienst, Freunde, Radio, also Hobbys, da treffe ich auch Menschen, habe nämlich stark ausgemistet in meiner sogenannten Freundesliste und wird immer entspannter und ruhiger. Ja, und das da sollten sie auch mal so auf das Personal hören und auch nachfragen, Mensch, ich spüre, ich glaube nicht, dass ich nach der Entlassung da schon fit bin, was können wir da machen, wie, was, wo. Und das ist immer wichtig. Und wenn es eben ein Dreivierteljahr, Jahr dauert, dann dauert es eben so lange. Mein Gott. Ja, dann ist es eben so. Aber danach geht es ihnen wesentlich besser. Glauben Sie es mir. Weil immer so abgehackt und immer warten und das ist so wie ne? Klar, wenn wir hier draußen sind, ich habe gerade auch zu kämpfen, nicht wieder zu viel zu machen. Ja, das ist ja so eins meiner Problematiken und ich war heute gerade bei meiner Psychiaterin und ich habe ihr gesagt, ja, ich kämpfe da jetzt gerade und mache und tue. Ein paar Fortschritte mache ich ja schon, ich habe auch, sag auch schon mal nein und dies und jenes und sagte, ja, das ist cool. Sag ich aber, so was sich so jahrelang aufgestaut hat, sagt sie, ja, das ist alles ein Prozess. Das, was ich jahrelang, wo sie sich hingearbeitet haben, zum Workaholic, zum Burnoutler, das ist nicht von heute auf morgen, ist das nicht weg. Ja, und von daher entspannt, ruhig, Strategie. Ne? Wenn sie so eine Lebensplanung machen, überlegen sie auch, wo kriegen sie eine Bude her? Wann zeugen sie ein Kind, wann kommt der Kinderwagen, ne? Und so müssen sie sich das vorstellen. Ja, ich bin jetzt ganz unten und wie komme ich da jetzt wieder raus? Da brauche ich das, da brauche ich das, da brauche ich das, ne? So müssen sie sich das in etwa vielleicht auch vorstellen. Wir nennen es hier bloß nicht Familienplanung, sondern Lebensplanung. Zukunftsplanung.
Familienplanung ist ja ein Teil der Lebensplanung, oder? Ja,
nein, ich meine jetzt im Klinikkontext. Klar kann man dann sagen, Mensch, ich brauche jetzt noch ein Jahr und dann heirat mal, Schatz. Kann man auch machen, das ist eine Familienplanung, ja. Ja, Silke.
Vielleicht noch ganz kurz zu der geschlossenen Psychiatrie. Das war ja noch unser Vorhaben, dass wir das noch kurz vorstellen. Mhm. Und zwar, die geschlossene Psychiatrie hat ja, oder die Unterbringung dort erfolgt ja aus verschiedenen Gründen. Man kann sich zum Beispiel auch selbst entscheiden, in der geschlossenen Psychiatrie untergebracht zu werden, wenn man bei Psychosen oder starken Depressionen feststellt, dass man zum Beispiel selbstmordgefährdet ist oder gefährdet ist, andere zu verletzen. Ist es also auch möglich, freiwillig dort zu sein? Dann erfolgt die Unterbringung auch als Maßnahme der polizeilichen Gefahrabwehr. Bei Minderjährigen auf Antrag von Eltern und Betreuern gemäß Unterbringungsverfahren und natürlich auch per Gesetz, also per Gerichtsbeschluss, dann in Form vom Maßregelvollzug. Wobei die geschlossene Einrichtung oder geschlossene Psychiatrie nicht bedeutet Sicherheitsverwahrung. Es geht hier nur darum, dass es einen abgeschlossenen Bereich gibt mit Schließtüren, die nur vom Personal zu öffnen sind, dass die gesamte Einrichtung praktisch kontrolliert wird und dass die Patienten mit akuter Selbst- oder Fremdgefährdung praktisch geschützt sind und vor sich selbst geschützt sind und andere vor ihnen. Und diese geschützten Bereiche oder abgeschlossenen Bereiche sind auch so, dass sie teilweise in den Kliniken geöffnet und geschlossen werden können nach Bedarf, also nach Behandlungsfortschritt auch. Es gibt Einrichtungen, die sind komplett geschlossen, wo praktisch auch wirklich alle im abgeschlossenen Bereich sind oder auch welche, wo einzelne Behandlungsplätze wahlweise offen oder geschlossen geführt werden können. Es gibt in diesen explizit geschlossenen Stationen grundsätzlich verschlossene Zugangstüren mit Personenschleuse, mit Sicherheitsfenstern. Die Flure sind besonders gut einsehbar, Behandlungszimmer ebenfalls. Und in der Regel gibt es auch eine höhere Personaldichte, weil ja die Menschen dort besser betreut werden müssen, also intensiver betreut werden müssen.
Englisch, ja.
Genau. Ja, es ist... Dieses gemeinsame Merkmal aller geschlossenen Einrichtungen ist die Möglichkeit zur Therapie unter Freiheitsentzug. Und dabei ist aber nicht klar definiert, was dazu alles gehören kann. Zum einen körperliche Fixierungen, aber zum Beispiel auch Zwangsmedikationen. Sowas ist ja auch alles ein Freiheitsentzug.
Ja, das ist ja alles nur mit richterlichem Beschluss.
Ja, ist ja richtig. Aber zum Beispiel dieses sich einschließen lassen auf dieses Freiwillige, das gibt es auch ohne richterlichen Beschluss.
Ja, ja, wenn ich freiwillig in einer Akutphase mich entscheide oder die Familie, Freunde, wer auch immer, wenn ich mich freiwillig entscheide, in eine Abteilung zu gehen, die untergeschlossen läuft, Entschuldigung, ich habe mich vor 14 Tagen erkältet, und dann gehe ich da rein, freiwillig, und kann zu jeder Zeit das Objekt auch wieder verlassen. Ja, wenn ich jetzt sage, ich nach 3 Stunden, 4 Stunden, ich will jetzt nach Hause, und wenn der Arzt sagt, ja, es besteht jetzt keine Gefahr irgendwie, dann kann ich, muss ich unterschreiben auf eigene Kappe, und dann kann ich wieder gehen. Ja. Und das sind auch, das ist dann der Abschnitt in der Abteilung, wo auch die Zimmer nicht verschlossen sind, weder von innen noch von außen, wo es ein ganz normaler Alltag ist, nur eben, dass diese Menschen nicht, also zumindest die ersten Tage nicht irgendwie unter, also mit Begleitung, sag ich mal, auf dem Gelände sich bewegen können, ne, auf dem Klinikgelände.
Aber das ist wirklich spannend, auch rechtlich gesehen, wa? Denn einerseits, also wenn jetzt zum Beispiel gemäß polizeilicher Gefahrabwehr jemand eingewiesen wird, dann darf er sich garantiert nicht frei dort bewegen. Also
nein, das wobei ist ja wieder was, dann ist er ja nicht selbst reingegangen. Dann ist ja, wenn ich selbst entscheide, ich gehe da rein, ja, dann habe ich ja schon irgendwo noch einen lichten Moment, sage ich jetzt mal, und bin da einsichtig, nennen wir es mal so. Und von daher bin ich da halt einfach, ich möchte mich unter Kontrolle bewegen, ja, dann brauche ich das. Wenn ich die Entscheidung treffe, mache ich das ja freiwillig, und wenn ich das freiwillig mache, kann ich da auch wieder gehen. Wenn jetzt natürlich die Polizei jemand dort zwangseinweist, darf der Patient auch nur eine gewisse Zeit erstmal drin bleiben, aber dann wird der Richter informiert, die sind rund um die Uhr, also 24 Stunden, 365 Tage, und der Richter schreibt dann eine Verfügung, was gemacht wird. Der kommt dann, also wenn es jetzt zum Beispiel in der Nacht ist, kommt der wahrscheinlich in der Nacht da nicht rausgefahren, dann gibt es da erstmal ein Okay. Und dann kommt er aber spätestens dann im Laufe des Tages oder derjenige, der für diesen Bezirk, für dieses Gebiet zuständig ist und schaut, wie groß das Ausmaß ist, was muss passieren, Zwangsmedikation, Fixierung etc. Oder einfach nur die Tür verschlossen, wie auch immer. Und das wird dann entschieden. Und wenn der Richter den Beschluss gibt, dann gilt der auch so lange, wie der ausgestellt ist. Und wir haben es mal erlebt, da waren wir selbst erstaunt, da hat ein älterer Herr einen richterlichen Beschluss gehabt für eine geschlossene Abteilung von einem Jahr. Ja, so haben wir auch geguckt. Ja, der war ein bisschen, also hochintelligent, also wir haben uns ja mit ihm unterhalten und man hat ihn wegen drohender Verwahrlosung Verwahrlosung dort eingeliefert. Wir verstehen bis heute nicht, warum das jetzt ein Jahr sein muss.
Ja, wahrscheinlich gehen die davon aus, dass sich das nicht mehr bessern wird und vielleicht hätten sie auch einweisen können bis zum Lebensende im Grunde.
Ja, aber nicht in eine geschlossene Abteilung.
Naja, ich gehe mal davon aus, solche Pflegeheime und ähnliche Einrichtungen, die ansonsten sich um Menschen kümmern, die Verwahrlosungstendenzen zeigen, die können die ja eben nicht einschließen.
Also warum sollte ich den einschließen? Warum sollte ich einen Menschen, der
verwahrlosen möchte, vielleicht hat er auch das Recht auf Verwahrlosung.
Den hast du in Deutschland. Es gibt einen Paragraf, jeder hat das Recht
auf Verwahrlosung?
Ja. Wenn ich mich selbst dafür entscheide, dann darf ich das.
Ich habe bei dem, was ich gelesen habe zu dem Thema geschlossene Psychiatrie, aber auch diesen Punkt gefunden, dass insbesondere auch Menschen eingewiesen werden, die eben unter massiven Verwahrlosungstendenzen leiden. Oder was heißt, die leiden ja wahrscheinlich manchmal gar nicht drunter. Also das habe ich gefunden. Mhm. Aber ja.
Also ich verstehe es nicht, warum man da jetzt ein Jahr weggesperrt werden muss. Ich glaube, wenn derjenige eine Struktur kriegt in einem Altenheim oder irgend sowas, wo es Regeln gibt, dann wüsste ich jetzt nicht, warum.
Ja, wie gesagt, da kann man eben weglaufen. Da darf man ihn nicht halten. Also da sind die Türen ja immer,
so wie Hühner, da darf ich ihn nicht halten.
Festhalten. Ja. Nein, da sind ja die Türen immer offen. Also das ist ja auch so mitunter ein Problem in den Pflegeeinrichtungen bei diesen Weglaufstendenzen von zum Beispiel demenzkranken Menschen, dass man eben ja die nicht halten kann im Sinne von, also nicht, man will ja nicht den Freiheitsentzug machen, sondern in dem Fall will man die Menschen ja beschützen, weil sie halt eben sich nicht zurechtfinden. Keine Ahnung. Gut, das ist aber jetzt eine spezielle Frage.
Ist ja, genau. Kuriositäten wird es immer geben. Genau, die wird es immer geben. Und ja, wie gesagt, wir Patienten, Betroffene, wie auch immer man das bezeichnen möchte oder wie jeder sich so bezeichnen möchte, wir haben unsere Meinung und die Ärzte können da auch ihre Meinung dazu haben und jeder hat das Recht, irgendwo eine Meinung zu haben. Und was wichtig ist, glaube ich, einfach nur im Sinne des Menschen, zum Wohle des Menschen.
Das kannst du ja auslegen, wie du willst, meine Güte. Da könnte man nochmal eine extra Sendung machen.
So können wir ja machen.
Zum Beispiel war auch ein Grund für eine geschlossene Einrichtung, habe ich gefunden, für Menschen, die nicht mit ihrem Leben zurechtkommen. Das sieht ja auch jeder anders, ob er mit seinem Leben zurechtkommt oder nicht.
Mit dem Leben zurechtkommen? Wie ist das?
Es war ganz allgemein formuliert. Was heißt das, ne? Mit dem Leben zurechtkommen?
Naja, ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass es dann suizidale Gedanken sind.
Vielleicht wird das auch so gemeint. Das ist ja sicher auch ein Hauptpunkt, denke ich mal, bei der Unterbringung. Ich habe da auch eine Dokumentation gesehen zu dem Thema geschlossene Psychiatrie und da ging es auch um Leuten mit Psychosen, die dann eben Stimmen hören, die ihnen befehlen, eben sich selbst oder anderen was anzutun. Also ich glaube, dass das so ein großer Punkt ist.
Obwohl Psychosen nicht zwangsläufig immer nur auf Gewalt aus sind, ne?
Also, nö, das wollte ich damit nicht gesagt haben.
Nein, ich möchte nur den
aber die sehen das zum Beispiel vielleicht auch nicht so, dass sie mit dem Leben nicht zurechtkommen, mal davon ab.
In dem Fall sicherlich in der Psychose nicht. Da hast du ja die Einsicht auch nicht. Ja, und da macht es auch Sinn, sag ich mal, wenn man damit schon länger zu tun hat, dass man da dann selbst dorthin geht, beziehungsweise würde ich dann auch so machen, wäre den Anfängen, also es gibt auch Menschen, die sagen, jetzt ist soweit, ich komme hier, sperrt mich mal kurz ein und nach 1-2 Tagen sind die wieder clean und dann gehen die wieder, für alles gut, ne?
Verrückt,
ja.
Dieses Wortspiel in unserer Sendung.
Dieses Wortspiel. Ja. Ja, wir sind jetzt mit Klinik durch. Wir sind, und würde ich sagen, wir spielen jetzt ein Lied. Und in der Zeit versuchen wir, die Lea zu uns ins Studio zu holen. Unsere Jugendmoderatorin. Und ja, dann hören wir uns mal an, was sie zu sagen hat. Aus der Sicht eines Teenagers. Und Martin sagt uns, was kommt jetzt für Musik?
Es kommt jetzt das Lied, ich wollte nie erwachsen sein. Das habe ich auch selber gesungen und das passt irgendwie zu mir. Ich wünsche euch viel Spaß damit.
Wunderschönen guten Abend, liebe Lea.
Hallo.
Hallo. Wie geht's dir?
Gut. Mir geht's sehr gut bei dem schönen Wetter.
Bei dir geht's sehr schön bei dem schönen Wetter. Ja.
Sehr gut.
Ja. Sehr gut. Wo sitzt du schön jetzt mit einer schönen Limo im Garten draußen, oder?
Nö.
Ja, schön, dass du jetzt so langsam bei uns mit einsteigst und ja, wir waren vorletzte Woche ja unterwegs. Wir waren ja vorletzte Woche. Bist du im Wasser?
Ja.
Liegst du eine Wanne aus?
Nein, bei uns sind solche eigenartigen Geräusche leer. Wir wissen nicht, woher das stammt. Und deswegen fragte Thomas, ob du in der Badewanne liegst oder in anderen Wasserbehältern.
Nein, ich bin noch unterwegs, weil ich es nicht anders geschafft habe, weil ich gerade noch bei einem Termin war.
Okay.
Arzttermin, Zahnspange.
Zahnspange?
Ja, ich bekomme bald eine Feste. Deswegen.
Okay, gut. Naja, muss ja auch mal drüber gesprochen werden.
Wir sind ja eine Bürgersendung. Ja, wir dürfen über das Leben reden.
Ja.
Über das normale Leben.
Über das normale. Ist immer irgendwie Wasser, ne? Irgendwie hören wir immer Wasser. Naja. gut. Ja, Lea, du hast ja auch die letzte Sendung auch gehört. Du warst ja, stehst ja im Stoff. Worum es da geht, also Wege in die. Wer war das jetzt? Der Sprecher von der Deutschen Bahn oder?
Was?
Lea, hörst du das auch, dass da eine Stimme jetzt zum Beispiel im Hintergrund war?
Nein.
Okay.
Ja,
das finde ich jetzt seltsam, weil hier ist niemand bei mir, also.
Wir finden das auch seltsam.
Ist
gut.
Sehr komisch.
Wir werden das weiter beobachten.
Ja, Mann, gut, dass wir hier im Sender sitzen und nicht in der Klinik, weil sonst würden die uns jetzt auf die Geschlossene wahrscheinlich bringen, weil wir Stimmen hören. deswegen ist immer ganz gut, wenn noch ein Zeuge dabei ist. Deswegen sind wir ja auch meistens zu dritt, zu viert hier im Studio, dass wir da nicht in diese Schwulitäten kommen, dass wir hier abgeholt werden. Lea, du steckst ja jetzt, wie gesagt, im Stoff, Thema Wege in die Psychotherapie. Du bist ja so um die 15 rum genau. Und hast ja schon einige Erfahrungen damit. Und das Spannende ist ja, wie ist so die Sicht eines Teenagers? Wie erkennt ein Teenager das, was nicht stimmt oder die Eltern oder wie auch immer. Also wie gesagt, das ist für uns komplett hier Neuland. Ja, weil wie gesagt, ich zum Beispiel habe ja auch diese Ex-Innen-Ausbildung erfahrene einbeziehen. Ich kann das nicht greifen. Ne? Also ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt mit 15, wie ich das erkennen würde.
Also bei mir hat es angefangen, dass ich halt gemerkt habe, dass ich den ganzen Tag müde war und irgendwie ist mir immer, also klar, es fällt einem schwer, morgens aufzustehen, aber das ist halt wirklich so, als würden Gewichte auf mir liegen, dass ich meinen Körper nicht bewegen konnte. Mhm. Damit hat es so angefangen und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich irgendwie, ich weiß nicht, viel weniger Freude an Dingen hatte, die mir normalerweise Spaß machen.
Ja. Du bist ja ein lebensfroher Mensch, also so habe ich dich. Wir haben übrigens eine Kasse, ne?
Das fiel mir auch gleich ein.
Wir haben uns jetzt einen Spaß. Also ich liebe ja Nashörner und wir haben jetzt aus einem Nashorn habe ich eine Strafspardose gebastelt, weil wenn wir hier so Brainstorming machen, kommt immer so, naja, eigentlich 1 Euro rein, bitte. Oder das Wort aber. Also das ist so eine Strafdose für eigentlich und aber. Gut, 1 Euro kriegen wir von dir schon. So.
Ja gut, dann werde ich mich hüten, so diese Wörter
zu benutzen. Sehr schön.
Jetzt wissen wir nicht mal, wo wir waren.
Doch, klar.
Doch, ich weiß es noch.
Oh, ich weiß es auch nicht. Du bist raus. Hohecker, du bist raus.
Was ist das für ein Witz? Kenne ich gar nicht.
Wie gesagt, also ich hatte keinen Spaß mehr an Dingen, an denen ich normalerweise Spaß habe. Und dann habe ich halt einfach gemerkt, wie die Grundstimmung immer mehr runterging. Ich wurde immer gelangweilter von allem und mir war alles so ein bisschen egal. Und dann hat tatsächlich angefangen, dass ich immer mehr auf die Leute um mich geachtet habe und auf das, was die Leute zu mir denken. Also dass ich mir einfach plötzlich Gedanken gemacht habe, okay, was denkt der denn von mir? Und dass mir das ganz, ganz wichtig war. Mhm. Dass ich tatsächlich eine richtige Angst davor entwickelt habe, dass Leute ständig schlecht über mich denken. Es war auf jeden Fall ziemlich, ziemlich seltsam, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte, weil ich mich so halt selber nicht kannte.
Mhm. Darf ich kurz zwischenfragen?
Ja.
Wann fing das an bei dir, vom Alter her?
Vom Alter, ich glaube so circa ab, da bin ich gerade so 13 geworden, ja. Hm. Kann auch daran liegen, wegen der Pubertät und so, aber auf jeden Fall, ja, hat dann angefangen, dass ich immer mehr diesen Selbsthass entwickelt habe, weil ich gemerkt habe, okay, die ist hübscher als ich, die ist dünner als ich, die hat ein schöneres Lächeln als ich, keine Ahnung. Mhm. Da ging es halt erstmal nur um Äußerlichkeiten und das hat mich tatsächlich so runtergezogen, dass ich in diese Selbsthassschleife richtig reingekommen bin. Und irgendwann war es dann so weit, wo ich mir dachte, also wo mir kleine Probleme schon echt, echt krass zur Last fielen, wo ich dann gesagt habe, okay, wie soll ich das lösen? Ich komme hier nicht alleine raus. Und ich war mir dessen gar nicht bewusst. Also es waren so kleine Probleme wie, du hast die Hausaufgaben vergessen und ich habe mir einen riesen Kopf drum gemacht und habe angefangen zu weinen und war komplett zerstört und wusste den ganzen Tag wirklich nicht mehr, wohin mit mir, weil ich mir dachte, scheiße, jetzt ist die Schule versaut, man dramatisiert einfach alles automatisch.
Mhm.
Und das war halt echt, ich war komplett überfordert mit diesen ganzen Gedanken, die ich auf einmal bekam. Und dann kam es halt dann irgendwann dazu, wo ich gesagt habe, okay, wie wäre es eigentlich, wenn ich nicht mehr leben würde? Dann hätte ich diese Probleme doch nicht mehr. Dann wäre das alles weg. Dann wäre ich frei quasi.
Und das hast du mit 13, 14 gedacht?
Ja.
Okay.
Das habe ich, beziehungsweise mit 12 eigentlich schon, das habe ich dann fast so ein Jahr alles in mir getragen, hat sich alles aufgestaut, weil ich mir dachte, nein, wenn ich drüber rede, wird es noch schlimmer. Mhm. Und dann saß ich eines Abends mit meinen Eltern beim Essen und sie hat irgendwas wegen Schule angesprochen, was ganz harmlos ist. Und ich bin plötzlich komplett ausgetickt. Ich meine, ich schreie meine Eltern wirklich nie an. Und ich habe meine Eltern angebrüllt, bin aufgestanden, habe geschrien, habe geweint, bin hochgerannt. Und das war der Moment, wo meine Eltern dann gesagt haben, okay, irgendwas stimmt da nicht. Ne?
Mhm.
Wie wir alle wissen, wir sind alle sehr, sehr gute Schauspieler.
Ja, das sind wir.
Dann haben wir am nächsten Tag einen Termin bei meinem Therapeuten gemacht, der vorher nur zur Medikamentenüberprüfung da war. Und dann hat er direkt gesagt, so ja, was hast du denn für Gedanken? Ich so, ja, ich möchte nicht mehr leben. Dann war okay, hier, hat mir Papier rübergeschoben. Deine Eltern fahren dich jetzt direkt in die Klinik. Notfallanweisung. Und so hat das Ganze quasi angefangen.
Mhm. Also ich frage mich jetzt ganz ehrlich, das muss ja echt schon sehr krass und belastend sein, wenn ich mit 12 Jahren in einer Anfangsblütezeit des Teenagerseins, des ins Leben gehen, wenn ich da schon drüber nachdenke an Suizid, das ist krass, finde ich.
Ja, wie gesagt, das war für mich irgendwie Alltag, weil ich habe mich so ein Jahr lang eben, habe ich das ja geheim gehalten und habe mich halt quasi dran gewöhnen können. Es war halt jetzt nicht weniger schmerzvoll, aber es war einfach so, dass ich mir gedacht habe, ah, okay, jetzt kommen die Gedanken wieder, jetzt brauchst du Zeit für dich, so damit das weggeht.
Mhm.
Mittlerweile kann ich da sehr gut mit umgehen, also.
Das hätte ich jetzt im Radio auch gesagt, ja. Nein, glaube ich dir. Nein, ja, aber wie gesagt, das ist für mich so ein, ich finde das immer so schade, wenn so junge Menschen schon über einen Suizid nachdenken. Ja, ich meine,
ja, das ist wahnsinnig schade.
Also ich sag mal so, ich bin ja jetzt 50 geworden und während meiner Schulzeit, da war ich 14, glaube ich, 14, 15, da hat sich auch ein Schulfreund suizidiert.
Oh.
Ja, und das, also sicherlich hat es das schon immer gegeben irgendwo, ja. Aber dann, also wir, bei ihm kannten wir dann nachher die, oder eigentlich zwischendrin schon die, wo es herkommt, ja. Und aber dass das dann so umgesetzt wird von so einem jungen Menschen, das finde ich krass. Das finde ich echt beängstigend, muss ich sagen. Und ich habe mir jetzt eins noch angemarkert. Du hattest gesagt, ach, reden hilft ja nicht, macht nur noch schlimmer.
Genau.
Mhm. Hast du gedacht, aber es war ja nicht so, oder?
Nein, auf gar keinen Fall. Also seit ich angefangen habe zu reden, klar, es ist dann erstmal, dass du komplett überhäuft wirst von Gefühlen aller möglichen.
Mhm.
Und denkst, okay, das war's, hätte ich nicht tun sollen, aber mit der Zeit merkst du, wie es dich einfach erleichtert.
Mhm. Also du musst mal so die, sage ich jetzt mal so salopp, die Arschbacken zusammenkneifen.
Genau.
Und ein Stück weit stark sein, um dann irgendwo, sage ich jetzt mal, soft und weich zu fallen.
Klar, also am besten ist es natürlich, wenn man merkt, dass diese Gedanken anfangen, dass man dann schon anfängt zu reden, sich irgendjemanden zu suchen, mit dem man reden kann.
Mhm.
Dann fällt es tatsächlich gar nicht so schwer, weil du von Anfang an jemanden hast, der dich unterstützen kann. So, ich habe das ja ziemlich lange alleine gemacht und für mich selbst abgeklärt und das war echt nicht gut. Also an alle, die zuhören, wenn ihr Probleme habt oder merkt, okay, das ist auch an alle Jugendlichen, die zuhören, wenn ihr merkt, okay, ich habe mir nur einmal kurz gedacht, wie wäre es denn, wenn ich mich selbst verletze? Dann sollte ich euch schon Hilfe holen, damit es auf gar keinen Fall dazu kommt. Ja.
Okay. Ja, müssen wir jetzt, glaube ich, auch erstmal ein Stück weit sacken lassen. Wir würden dich nach 19 Uhr nochmal anrufen, wenn das okay ist.
Ja, alles gut.
Ja, weil wir wollen jetzt noch so einen chilligen Outro machen, uns ein bisschen sammeln, die Nachrichten hören, das Wetter und dann würden wir dich dann, bist du dann schon zu Hause? So
ja, fünf nach sieben, ja, so Viertel nach bin ich zu Hause.
Ja, wir würden dich dann trotzdem anrufen, weil die Stimme ist ja da. Wir grüßen alle mal die NSA oder wer da jetzt so drinne reingehackt ist oder so.
Ja.
ja, dann hören wir uns kurz nach um und wir freuen uns, dich nachher nochmal am Telefon zu haben. Sehr spannend, sehr interessant und sehr mutmachend, finde ich.
Alles klar, danke schön.
Dann
hören wir uns gleich nochmal auf.
Jo, bis gleich. Ciao, ciao. Ja, wir machen jetzt noch ein schönes Instrumental-Outro. Genau. Und ja, liebe Leute, geht mal pullern. Ne, holt euch.
Die erste Stunde schon rum.
Ja, das ist die erste Stunde.
Wieder verrückt.
Ja, ja.
Ich finde ja heute alles verrückt.
Ja, unsere Silke macht sich immer so Gedanken. Sie hat zu wenig Material zum Erzählen, aber.
Und vor allen Dingen, das Interessante ist ja, zum Schluss erzähle ich gar nicht, was sie. Also.
Ja. 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 Ist halt Silke, ne? Ist gar umsonst hier. Also, lieber. Geht mal schön auf Toilette, holt euch was Kaltes zum Trinken. Wir hören uns nach den Nachrichten. Und bis dahin. Ciao, ciao.
Al ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Hallo, liebe Leute, hier ist wieder Radio Depression und wir beginnen mit einem musikalischen Beitrag. Wir hören von Sternentramper, Krieger des Glücks. Viel Spaß.
Ja, René Weicherdinger von der Gruppe Sternentramper. Letztes Jahr waren sie ja nicht bei uns auf dem Festival, da waren sie verhindert. Aber in diesem Jahr haben wir schon die Zusage fürs Festival, das erste Augustwochenende vom 2. bis 4.8. Dies Jahr neu in Gröna bei Bernburg. Da haben wir eine ganz tolle Location. Wir sind auch schon fleißig in der Vorbereitung und haben da auch sehr viel Spaß dabei, weil wir wollen ja ein Festival der seelischen Gesundheit. Ja. Und Gesundheit bedeutet ja, dass man sich wohlfühlt, dass man lächelt, dass man Spaß hat, dass man auch mal so richtig schön verrückte Dinge tut. Und da haben wir uns ganz, ganz tolle Sachen einfallen lassen. Also wir haben jetzt schon den Spaß. Wir werden davor auch noch so ein paar Videos dann drehen und euch so mal ein bisschen leicht anfüttern. Ja, wir werden nachher noch eine Buchrezension machen, die ist schon im Kasten. Wir werden die Autorin nachher am Telefon haben, die Diana Hochgräfe. Und ja, unsere liebe Hanne, die grüßen wir jetzt alle mal. Wir winken.
Hallo,
mal
schön. Hallo, hallo, hallo. Ja,
immer schön
hallo.
Winken, das ist wichtig.
Ist Hanne, wo ist Hanne diesmal? Immer noch im Urlaub?
Nee, nein, ja, nee, die ist nicht mehr im Urlaub. Aber
sie hat frei.
Sie hat heute Haushaltstag, nennen wir es mal so. Ja, sei ihr gegönnt und
ja, Rudi schön aus.
Ja, Rudi aus, Hanne. Ne, beim nächsten Mal bist du natürlich wieder dabei. Ja, da gibt's dann keinen Haushaltstag mehr. Und ja, wir freuen uns schon auf dich, wenn du hier wieder bei uns mit im Studio sitzt. Wir können ja sagen, der Tisch ist riesengroß jetzt hier.
Es sind auch noch Stühle frei.
Es sind auch noch Stühle frei und also es läuft ja alles. Also es ist perfekt. Ja, jetzt haben wir die Hanne gegrüßt. Wir grüßen natürlich alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt zuhören, die später in der Mediathek nachhören, die Kontakt mit uns haben und ja, der Martin möchte jetzt auch nochmal einen Gruß und ein Dankeschön loswerden.
Ja, wir waren am Bernburger Rosenstadtfest und ist sehr gut angekommen und wir möchten uns bei allen Leuten, die uns besucht haben, die Zuspruch, möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Also es war ein Riesenerfolg für uns. Und nochmal vielen, vielen Dank. Das ist mir ganz wichtig, dass wir das mal sagen. Ja, und wir kommen wieder.
Ja, wir kommen auf jeden Fall wieder. Und in die Richtung Bernburg möchte ich natürlich auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an die Initiatoren, an die Stadt Bernburg richten, unter Leitung von Jens Meissner und seinem Team. Wir haben den fast optimalen Standort gehabt. Gut, wir hatten einen CD-Händler neben uns, aber Martin mit seiner schönen Bassstimme hat sich da durchsetzen können. Und das war ganz cool. Also wir hatten ja wie gesagt, unseren Martin am Mikrofon mit einer ganz tollen Anlage. Zwischendrin war die jungen Mädels von Lightness mit einer wunderschönen Unplugged-Variante bei uns am Stand. Die werden übrigens auch bei uns zum Festival kommen. Wir freuen uns schon riesig drauf. Ja, und dann haben wir noch eine Überraschung für euch. Wir haben dann da auch noch ein paar junge Menschen erreichen können, die dann auch gesungen haben, die sich dann so langsam getraut haben, da einfach das Mikro in die Hand zu nehmen und so weiter. Und die üben jetzt auch schon ganz fleißig. Liebe Grüße nach Staßfurt.
Ja, liebe Grüße.
Ja.
Und übt schön fleißig.
Übt schön fleißig. Gut, wir müssen sagen, sie haben eine Erkältung, also Mandelentzündung. Wir schauen mal. Die Gesundheit geht immer vor. Mal gucken, so 1, 2, 3, 4 Liedchen. Werden sie wohl schon spielen, auch wenn sie gerne mehr spielen möchten, aber wie gesagt, Gesundheit geht immer vor und ich sag mal, es nützt keinem was, jetzt einmal gesungen zu haben und dann sind die Stimmbänder kaputt und das bringt dann keinem etwas. Und ja, wir waren in Bernburg, wie gesagt, Stadt- und Rosenfest, tausend Dank, durften auch am Sonntag am Umzug mit teilnehmen, haben es sogar dann in den RBB geschafft, als Kuriosität. Ihr könnt euch noch erinnern, wir waren
die... Hey, hey, der goldene Reiter.
Ja, ich war der goldene Reiter, ne, und auf dem Pferd oben. Das Pferd habe ich übrigens immer noch drauf. Es macht riesen...
Das habe ich schon vorhin gesehen, ja. Habe ich schon mich gefreut.
Ja, das ist wunderschön, wenn sie hier so entspannt langsam so durch die Ortschaften fahren.
Alle gucken.
Ja, wie die Menschen sich freuen. Mit einfach so einem alten Pferd, was so 3 Jahre über bei Wind und Wetter über irgendeinen Stromkasten hing, hat jetzt eine neue Lebensaufgabe und Silke ist ja gefahren.
Ja. Jetzt kommt bestimmt gleich die Anekdote. Von der Kreuzung nicht?
Nein, die Anekdote von der Kreuzung nicht, wo ich fast runtergefallen wäre. Damit hast du jetzt angefangen. Naja. Aber gut, muss man ja alles mal ausprobieren. Man muss ja, das ist ja irgendwie alles Probesache.
Es lag nicht an ihm, es lag an mir. Ich habe nämlich dazu so einen Polizisten geguckt. Kurz.
Kurz, ja.
Und dann ist wieder vor mich und da war das Auto auf einmal näher dran, als ich wollte.
Warum hast du zu dem Polizisten geguckt?
Der hat einen Bonbon aufgehoben.
Was ich geschmissen habe? Ach, du wolltest auf den Arsch gucken, oder?
Nö, gar nicht.
Ja, ja.
War schon auf jeden Fall, ja, ja. Ich musste einfach ein bisschen fester bremsen in dem Moment. Aber es ging doch
noch. Und das in der Kurve, ne? Ja. Aber wir hatten ja schon Zügel dabei und ich habe dann auch die KISS-Konkurrenzschuhe dann nicht angezogen, diese fetten Lackdinger. Ich hatte meine sympathischen weißen Gummistiefel an, da hatte ich einen schönen Grip, schönen Halt. Nein, dieser hinter uns da, die sich den teuren BMW da ausgeliehen hatten und die ganze Zeit gehupt hatten, wo ich dann einfach mich ein bisschen gedrängelt fühlte und dann einfach gesagt habe, unser Pferd hat nur ein PS und ich wette, wir sind vor dir da. Ja, wir fuhren ja auch vor ihm, wir waren dann auch vor ihm da.
Zwangsläufig.
Ja, und das ist natürlich auch so eine Message, in Bewegung bleiben, es kommt nicht drauf an, wie schnell, sondern einfach nur im Fluss bleiben, in Bewegung bleiben. Das ist, glaube ich, so eine schöne Metapher. Und wenn Sie einen sehen, wo dran steht, Radio Depression on Tour, und da ist ein Pferd oben drauf, das sind wir. Ja, und es ist schön, das Lächeln von Menschen zu sehen und ja, wir machen eben drauf aufmerksam, ein bisschen eine andere Art halt, ne? So sind wir eben, keiner umsonst da und ja, Martin wollte noch was sagen.
Wer uns sehen und hören will, wir sind Wochenende in Staßfurt zum Stadtfest.
Nee, Salzlandfest.
Salzlandfest. Und ihr werdet euch schon finden, also wir sind so kurios, ihr findet uns.
Genau, wir stehen in der Steinstraße. Wo genau, wissen wir noch nicht, aber ihr seht uns, das schicke Auto und Pavillon und Musik und mal gucken, was wir noch so für Kostüme und Masken finden.
Der Entertainer.
Ja, ich stehe ja dazu, dass ich verrückt bin. Ja, verrückt
das stimmt.
Ja, vom ja, ich fühle mich. Nein, ich fühle mich ja wohl dabei. Meine, ich habe ja nun mal eine histrionische Persönlichkeitsstörung und.
Da könnt ihr alle mal googeln. Genau.
Genau, da könnt, alle, raus. Da könnt ihr alle mal googeln und ja, ich habe die Rolle jetzt endlich annehmen können. Das ist auch ein, sage ich jetzt mal, ein Erfolg eines meiner Klinikaufenthalte, als wir nämlich ein Dreiergespräch geführt haben mit der Psychologin und meiner Mutter. Da haben wir auch nochmal ganz anders drüber gesprochen, über gewisse Dinge. Ja, und ich fühle mich da jetzt auch ein Stück weit freier. Also ich bin nicht nur der Kasperkopf und der Kloni, ne? Man kann mich auch für gut mitnehmen, so ist das nicht. Also ich ziehe mir auch gerne ein Hemd und einen Anzug an und ja, also das geht auch, kann auch wunderbar mit Messer und Gabel umgehen, also
immer der Situation angepasst.
Genau, immer der Situation wie Yin und Yang. Mhm. Ja? Ja, jetzt würde ich sagen, holen wir langsam mal die Lea rein und die Silke.
Nein, ich wollte dir die ganze Zeit schon sagen, Lea ist jetzt bestimmt zu Hause.
Achso, du wolltest ja.
Ich wollte dir so einen kleinen Hinweis geben.
Du wolltest mir einen Hinweis geben. Das ist schön.
Ja, ich habe mich dann aber nicht getraut.
Es klingelt.
Hallo.
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 Ist Lea jetzt hoffentlich ein bisschen ruhiger bei mir?
Ja.
Wo bist das du in der Besenkammer jetzt oder wo bist du jetzt?
Jetzt bin ich zu Hause.
Hört sich hier gut an.
Schön. Ja, jetzt ist ruhig. Ich weiß nicht, hast du einen Stalker?
Nein, ich war die ganze Zeit alleine. Ich weiß nicht, woher, vielleicht hat nicht irgendwer irgendwie die Frequenz oder sowas, keine Ahnung.
Ja, wir haben ja auch die NSA schon gegrüßt. Hätte ja sein können, dass sie sich eingehackt haben. Oder irgendwie hier die Pharmaindustrie Lobbyisten.
Wenn man Illuminati rückwärts eingibt, ne, dann kommt man auf die Website der NSA.
Kann mal einer mitschreiben hier?
nein, das ist wirklich so. Ich habe es ausprobiert, das geht wirklich. Mein Vater hat das versucht auf Facebook zu teilen und der Eintrag wurde gesperrt.
Ja.
Krass, ne?
Okay. Ja, gut. Ja, du, also wie gesagt, das nächste Mal müsstest du vielleicht in eine Mikrowelle krauchen, weil da ist nicht abhörbar, aber wahrscheinlich haben wir da auch gar keinen Empfang, ne? Gut, ist auch wieder blöd.
Ich mach die Mikrowelle an und stell mich daneben so.
Genau. Dann hören die das Knistern. Ja, wir waren jetzt nochmal bei dem Teil Reden hilft nicht, hast du damals gedacht. Und auch, genau. Auch gehandelt erstmal so ein Jahr lang. Und aber dann hast du dich entschlossen, doch zu reden. Und das mit deinen Eltern. Oder?
Naja, also.
Wem vertraut man sich da an als Teenager?
Also als erstes würde ich sagen, ich weiß, viele haben auch ein schlechtes Verhältnis zu ihren Eltern oder viele bauen auch viel Mist, aber egal wer von euch zu sein, also egal zu wem man geht, wenn man zu den Eltern geht, egal wie viel Mist man baut, die Eltern werden dann immer, egal wie viel Scheiße man baut. Und deswegen war es auch mein Anhaltspunkt, weil ich dachte, okay, eine Freundin von mir, wenn es noch nicht so schlimm ist, kann man klar mit einer Freundin reden. Aber die meisten sind dann halt auch überfordert und wissen nicht, wie sie dir helfen sollen. Mhm. Und was es auch an vielen Schulen gibt, sind diese Beratungslehrer, wo ich als allererstes hingegangen bin.
Mhm.
Wo ich dann mit dem geredet habe. Der meinte dann halt, such dir am besten Therapeuten. Ich kann dir nur zuhören, aber so viel kann ich dir auch nicht helfen.
Hat zu dir gesagt, such dir einen Therapeuten.
Nein, natürlich nicht so, aber es wäre gut, wenn du mit einem Therapeuten oder
Fachmann
reden würdest.
Warum hat der nicht gesagt, ich besorge dir einen Therapeuten? Ich meine, ich würde das so machen, so eine 12-Jährigen würde ich
Ach nein, das war nicht, da war ich nicht 12, da war ich schon 13, aber.
Ah ja, gut, bei einer 13-Jährigen würde ich das auch noch machen. Nein, ja. Mir geht es ja einfach nur darum, wenn das jetzt jemand schon früher spürt, ja, also ich sag mal so, das ist für mich jetzt, weil ich auch fürs Schulprojekt arbeite, auch so eine wichtige Information. Vielleicht da auch nochmal so Schulsozialarbeiter oder welche Bezeichnungen die es da so gibt, dass die dann so vielleicht die Initiative ergreifen. Weil, wie gesagt, selbst ich mit 40 hat es ja angefangen bei mir, selbst ich stehe ja da und wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, sicherlich mit dem ganzen Arsch voll Erfahrung, Lebenserfahrung, ja, aber wenn da jetzt so eine 13-Jährige, jeder zum zum Berater in der Schule und der sagt, mach mal. Ja.
Das wäre nicht vielleicht erst mit den Eltern sprechen? Also ich weiß nicht, ob der das überhaupt darf, da einen Psychologen besorgen.
Ja, einen Termin kann er ja machen.
Und dann also mit den Eltern müssen sie auf jeden Fall reden, das ist klar.
Weißt du, ich meine jetzt so, ob der an den Eltern vorbei gleich einen Psychologen besorgen dürfte, also einen Termin.
Ja, aber zumindest einen Teenager würde ich schon eher mit an, also gerade einen Teenager mit an die Hand nehmen. Also verstehe ich jetzt nicht, weißt du? So.
Gibt es ja nicht auch eine Altersgrenze mit 14 oder sowas?
Nö, aber na gut. Also du warst dann da und dann hast du mit deinen Eltern gesprochen.
Genau.
Und was hast du früher so für Scheiße gemacht? Weil du sagst, nein, wollen wir gar nicht wissen.
Ich habe tatsächlich nichts Schlimmes angestellt, als die Hausaufgaben nicht zu machen.
Ja.
Aber ich meine, ich kenne viele Freundinnen, die halt wirklich Scheiße gebaut haben, so mit Drogen und so. Und wo sie dann sagen, nein, ich kann mit meinen Problemen nicht zu meinen Eltern gehen. Ich so, doch, es sind deine Eltern. Die haben früher auch Scheiße gebaut, die waren auch mal jung. Und das sagen meine Eltern ja selber immer zu mir. Wenn du mal Scheiße baust, egal was du machst, wir sind immer für dich da.
Das ist natürlich
der Idealfall.
Idealfall, dankeschön. Dass wenn die Eltern noch so reagieren, viele reagieren so ja gar nicht. Ne? Teilweise sind sie ja selbst überfordert oder also da hast du wirklich echt also hast du dir gute Eltern besorgt? Nein, muss ich schon mal sagen, ja. Also ich glaube so, viele, weil du von ihr auch sagtest, die verstehen sich mit ihren Eltern nicht und so. Also da, das ist ja jetzt wirklich, wünsche ich jedem, dass das so ist, ja. Das ist, ja, wie der Ursprung eben so ist. Die Familie ist eben für den anderen da, ja. Egal, was da irgendwo so passiert. Jeder hat ja so seine Macken, ne. Ja. Gut, und was dann passiert?
Ja, also ich war ja vorher in der Klinik, das war dann, als ich aus der Klinik wieder raus war.
Kinder- und Jugendpsychiatrie dann, ne?
Genau. Es war halt für mich am Anfang sehr schwer, irgendwem zu vertrauen, weil ich halt dachte, okay, wenn ich denen jetzt das und das erzähle, dann halten die mich für verrückt oder dann halten die mich für krank. Und das war echt immer meine Angst. Leute denken, ich bin verrückt. Was aber tatsächlich eine komplett sinnlose Angst ist tatsächlich. Also klar, ich kann die Angst verstehen, aber niemand hält einen für verrückt, der Ahnung hat. Also ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich hatte halt einfach Angst, dass Leute denken, okay, du bist jetzt total krank oder du bist gesteuert oder so halt diese Beleidigung, die man heutzutage öfter kriegt.
Ja, aber liebe Lea, ich möchte jetzt auch nochmal sagen, vielleicht hast du es vorhin wahrscheinlich nicht gehört, ich sag das öfters mal, also ich bin stolz, verrückt zu sein. Verrückt ist ja nichts anderes als vom Wortstamm her, stell 10 Leute in eine Reihe, nimm einen raus, dann ist er verrückt, er ist nicht wie die anderen. Ja, verrückt dürfen wir sein, bekloppt nicht. Ja, bekloppt sind die so die Behämmerten, weißt du? So wie, ja. Wie so eine Statue, weißt du? So, da macht einer, kloppt so eine Statue, weißt du? Dann ist der Stein bekloppt. Und ja, dann ist das in Stein gemeißelt und wir Verrückten, wir sind einfach nur verrückt. Wir sind nicht wie die anderen. Wir lassen uns nicht manipulieren.
Ja, das auf jeden Fall.
Cool, das musst du dir mal merken. Verrückt sein ist cool. Pippi Langstrumpf war auch verrückt. Hey, Pippi Langstrumpf. Ja, gut. Ja.
Ja.
Ich habe jetzt noch dazu eine Frage, ganz zum Anfang. Als du gemerkt hattest, bei dir verändert sich etwas. Und du erst dachtest, naja, es ist halt, ich werde jetzt Teenager.
Ja, genau.
Oder ist es die Pubertät? Aber eigentlich war es ja was anderes, ne?
Eigentlich war es was ganz anderes, genau.
Jetzt muss ich aber einen Euro reinschmeißen, weil ich eigentlich gesagt habe.
Ja.
Ich habe gesagt, jetzt muss ich einen Euro reinschmeißen, weil ich Ach eigentlich so. Gesagt habe.
Es sind schon 2 Euro.
Ich war gerade...
Ja, für mich ist das faszinierend. Also gerade.
Das merkt man dir auch an. Also, dass es für dich faszinierend ist.
Ja, ich meine, du bist jetzt in dem Alter. Ja, 12, 13, was weiß ich. denkst, ja gut, das ist eine Teenager-Manier, guckst dann da wahrscheinlich irgend so eine Teenager-Kram im Fernsehen und googelst vielleicht mal ein bisschen, dann googelst du mal ein bisschen über Pubertät und eigentlich hast du ein ganz anderes Problem.
Ja.
Also das ist ja so Tor 1, Tor 2, Tor 3. Ja, also wie, also das stelle ich mir schon anstrengend vor in dem Alter.
Ist es auf jeden Fall. Es ist nicht leicht, aber...
Ich meine, Teenager zu sein ist nicht leicht. Eine Pubertät, gerade bei Frauen, ist nicht einfach. Mhm. Ja. sicherlich bei uns Männern auch nicht, aber im Ursprung ist es dann doch etwas anders, was sogar hingeht bis zu Suizidgedanken.
Ja, genau.
Das macht mir Angst. Das macht mir Angst, macht mir echt Angst.
Aber da machst du ja etwas dagegen. Also wenn ich das jetzt mal einwerfen darf, du hast ja gesagt, du machst Schulprojekte, wo du Kinder und Jugendliche aufklärst und du tust also etwas. Wenn es dir Angst macht und du tust etwas, dann ist ja schon ein großer Schritt getan,
ja,
finde ich.
Mhm.
Oder?
Ja, aber das ist so, weißt du, ich sitze jetzt so davor und bin einfach so, ja. Zeig mir ruhig die Uhr.
Wir werden noch eine dritte Sendung zum Thema machen.
Ja.
Habe ich so den Eindruck.
Ich meine, in deinem Fall hat's ja zum letztendlich zum der Situation entsprechend zum Positiven geführt, Gott sei Dank.
Ja.
Ne?
Erstmal schon. Ich hoffe, das bleibt so.
Du hoffst, es bleibt so? Wie oft warst du in der Klinik?
Jetzt viermal, ja.
Das, ich habe es akustisch nicht verstanden.
Viermal.
Mhm. Also, wir greifen mal das nochmal auf, was wir so gemacht haben. Selbsterkenntnis, mit jemandem drüber sprechen, so die Einsicht zu haben, okay, das ist jetzt so. Ja, das ist ja bei dir alles erfolgt. Dann hattest du ja, wie gesagt, dann Schritt für Schritt dir Ansprechpartner gesucht, wie die Beratungsstelle, Beratungslehrer, dann deine Eltern, ja, und die waren dann Gott sei Dank auch für dich da.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann habt ihr Kontakt aufgenommen zu einer Klinik? Ja, oder wie war das denn?
Naja, mein Therapeut hat dann tatsächlich gesagt, du musst jetzt dahin. Also entweder fahren dich deine Eltern dahin, du gehst freiwillig, oder der Krankenwagen holt dich jetzt ab und du wirst direkt hingebracht. Also ich durfte auch nicht nach Hause Klamotten holen oder so, ich muss
gar
nicht.
Ja, gleich direkt, das ist, ja klar. Also nach dem Beratungslehrer hattest du dann auch einen Therapeuten?
Genau.
Und der hat dann gesagt, sofort, freiwillig oder... Zwang.
Exakt. Und ich meinte dann halt, okay, weil es mir erklärt hat, wenn du freiwillig hingehst, kannst du auch jederzeit wieder gehen, wenn du möchtest.
Das Thema auch hatten wir vorhin.
Ja. Ja. Spannend. Was nehmen wir jetzt hier erstmal mit? Also ich würde gerne noch zwei Dinge von dir. Also einmal hattest du es ja schon einen Tipp weitergegeben. Reden.
Auf jeden Fall.
Und was, also damit ermutigst du die, sagst du einfach nochmal, dass die, weißt du, das muss ja von dir kommen, dass die Jungen, ja, deine Altersklasse, sprich's an.
Womit ich sie ermutige zu reden? Ja, ich denke auf jeden Fall mit der Tatsache, dass ich spreche jetzt mal direkt an alle Jugendlichen, die hier unter uns sind und die zuhören. Wenn ihr merkt, euch geht's nicht gut und ihr das weiter in euch, wenn ihr in euch gekehrt seid und das für euch behaltet, dann wird's nur noch schlimmer. Es wird auf gar keinen Fall besser dadurch. Am Anfang denkt ihr das zwar, aber glaubt mir, es wird nur schlimmer. Und wenn ihr euch von Anfang an traut zu reden, zeigt das tatsächlich eine Wahnsinnskraft und echt, echt viel Mut. Und einfach nur die Tatsache, dass es sonst noch schlimmer wird, wenn ihr das für euch behaltet. Auch wenn es am Anfang nicht so scheint und es scheint leichter und das stimmt alles nicht. Also das spielt euch euer Kopf vor, keine Ahnung, was ihr da genau in den Gedanken habt, aber wenn ihr redet, dann könnt ihr euch quasi von all dem befreien und ihr könnt das alles loslassen. Mhm. Und das ist schon mal eine gute Startbasis quasi, um daran zu arbeiten.
Mhm.
Wenn du am Anfang an, wenn du das ganz lange in dir behältst und dann erstmal anfangen musst, das alles loszuwerden, dann dauert der Prozess, bis es dir viel besser geht, viel länger. Das merke ich ja selber bei mir.
Mhm. Gut, das hast du gut gemacht.
Mhm.
Und ich schmeiß jetzt noch mal eins ein. Ich glaube, das kannst du bestätigen. Liebe Jugendliche, verfallt nicht dem Alkohol, nicht den Drogen.
Oh Gott, nein. Mhm.
Das betäubt das nur. Und gerade in dem Alter holt ihr euch Schädigungen weg fürs ganze Leben.
Soll ich noch kurz was dazu sagen?
Ja.
Geht auch ganz schnell. Also ich persönlich habe zum Glück keine Erfahrung damit gemacht. Ich kenne allerdings Leute, die, also Freundinnen damals von mir, die dann dachten, ey, guck mal, mein Kumpel, der kifft und der hat mich gefragt, ob ich auch was haben will. Das habe ich einfach mal gemacht und mir ging es so gut. Was sie mir aber erst ein paar Monate danach erzählt hat, ist, dass sie in der gleichen Nacht plötzlich, ganz, ganz plötzlich, in eine verdammt dolle Tiefphase gekommen ist.
Mhm.
Auch es alles abgerissen hat plötzlich. Weil Drogen euch im ersten Moment nur betäuben und ihr dann plötzlich merkt, scheiße, was ist denn jetzt los? Und dann, so, die haben euch dann quasi in der Hand. Da könnt ihr dann nichts machen. Und wenn ihr belastet es einfach bei Wasser und normalem Essen und keinem Gras.
Mhm. Jo. Jetzt haben wir das und jetzt brauche ich von dir noch so ein Statement, was du den Eltern, die vielleicht sich schämen, ihr Kind könnte etwas haben oder die sich scheuen, darüber zu sprechen, so wie das deine Eltern mit dir getan haben. Ich glaube auch die Eltern brauchen so ein bisschen Mut. Was würdest du den Eltern sagen, die jetzt eben nicht so sind? Mensch, komm, egal was du gemacht hast, Familie ist Familie. Was würdest du denen sagen?
Ich würde vielleicht mal so, die sind ja dann schon erwachsen, die haben viel Lebenserfahrung. Versucht euch mal in eure Kinder hineinzuversetzen. Die wollen nicht mit euch reden, weil sie Angst haben. Weil sie Angst haben, dass sie Ärger kriegen. Warum haben sie diese Angst?
Mhm.
Versucht euch mal vielleicht in eure Kinder reinzuversetzen und zu denken, ey, was muss denn bitte in meinem Kind, was muss die sich denn denken, was muss denn in ihrem Leben passieren, dass sie Selbstmordgedanken vielleicht sogar. Und vielleicht, wenn einem das bewusst wird, dass, damit meine ich jetzt nicht, dass die Eltern schuld sind oder so, sondern
nein,
einfach, wenn man mal drüber nachdenkt, wie würdet ihr euch dann fühlen, wenn ihr komplett hilflos wärt?
Sind
immer noch eure Kinder. Und ich denke, für viele Eltern, auch für meine Eltern, ist es am Anfang sehr schwer. Was ich den Eltern empfehlen kann, nehmen wir mal an, bei dem Kind ist es dann wirklich so, dass rauskommt, okay, die steckt in einer depressiven Episode oder sowas.
Mhm.
Und wenn das Kind schon Hilfe bekommt, würde ich den Eltern empfehlen, sich zum selben Zeitpunkt auch Hilfe zu suchen.
Mhm.
Es gibt ja, das heißt nicht, dass die Eltern jetzt auch krank sind oder so.
Nein.
Es ist einfach nur Unterstützung. Meine Eltern haben sich damals gewünscht, die haben weder von meinem Therapeuten noch von der Klinik irgendwas empfohlen bekommen. Es gab keine Gespräche für meine Eltern, wie sie damit umgehen sollen. Und das war für meine Eltern sehr, sehr schwer.
Glaube ich.
Und die haben sich jetzt auch Hilfe geholt, beziehungsweise, was heißt Hilfe, einfach um mit jemandem drüber zu reden.
Hm.
Wenn man das von Anfang an macht, dann fällt es einem viel leichter, damit klarzukommen.
Ja.
Also mein Tipp wäre einfach, dass die Eltern dann, wenn sie das akzeptiert haben, sich selber Hilfe holen, mit jemandem drüber reden, der ihnen Tipps geben kann, wie man vielleicht mit dem Kind umgehen soll.
Mhm.
Sowas einfach.
Super. Also ich würde den Eltern mitgeben, ich bin ja auch ein Elternteil, ist keine Schande, wenn man psychisch erkrankt ist, dann muss man sich nicht schämen, um Gottes Willen, und bitte, bitte tut euch allen einen Gefallen. Nehmt die Kinder in den Arm, redet mit ihnen, jeder hat wirklich nur ein Leben. Ja?
Ja.
Und wenn es so ist, ist es jetzt gerade nun mal so, Es gibt einen Ausweg, es gibt gute Auswege, es gibt gute Möglichkeiten, gute Therapien im Laufe des Lebens damit umzugehen, ja, weil zu mir sagen die Leute auch immer, du kannst ja gar nicht depressiv sein, du lachst doch nur, sag ich, ja, du siehst aber auch nicht, wenn ich eine Woche lang im Bett liege, weil mein Gesicht, formuliere ich es mal freundlich, mein Gesicht möchte ich dir nicht zeigen, wenn ich depressiv bin, wenn ich es dann überhaupt vor die Tür schaffe, ja, also liebe Eltern, schämt euch nicht, nehmt euer Kind, das braucht euch, ihr seid Schutzbefohlene. Das ist nicht schlimm, sucht euch auch, wie gesagt, Hilfe. Und ich hatte mal den Fall, ich habe mal mit 3 jugendlichen Drogenabhängigen zu tun gehabt und habe mich einfach nur mit denen während meiner Klinikaufenthaltes, die waren da auch auf dem Gelände unterhalten und die sind dann alle 3 entlassen worden. Und der eine nahm mich in den Arm und sagte zu mir, Thomas, danke, du bist uns der Vater geworden, den wir nie hatten. Oh. Da sind mir schon die Tränen gekommen.
Das ist...
Ja.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und ich will mal sagen, seine Eltern waren jetzt, also Vater war Arzt, Mutter war Lehrerin, ja? Also es trifft alle Schichten. Das hat ja nichts damit zu tun, ob du jetzt hier, weiß ich nicht, am Fließband stehst oder Professor bist, ja? Also deswegen, tut euch einen Gefallen, schimpft nicht auf die Drogen, holt sie da raus und sagt, oder bietet denen vorher schon an, Kinder, ihr könnt mit mir reden, ist nicht so schlimm, wir finden da einen Weg und den Weg finden sie nur gemeinsam. Und dann denke ich mal, wird das auch was. Gut, liebe Lea, dann bedanken wir uns erstmal. Liebe Grüße an die Eltern. Und wir hören... Bitte?
Richtig aus.
Jo, dankeschön und schönen Abend noch. Und wir hören uns, wir sehen uns. In diesem Sinne verabschieden wir uns bei der Lea und
vielen Dank.
Jo, dankeschön.
Ja. Tschüss.
Ja, ganz große Klasse.
Hast super. Du gut gemacht, ja.
Wirklich, Respekt. Vielen Dank, schön, dass wir dich haben.
Finde ich auch, dankeschön.
Das ist schön. Das ist Selbstbewusstsein, finde ich auch.
Hast du wunderbar gemacht, muss ich sagen.
Okay, meine Liebe, bis dann, ne? Ciao, ciao.
Tschüss. Tschüss.
Ja, ich würde sagen, wir hauen jetzt noch mal ein bisschen was Mustes rein, einen Titel. In der Zeit rufen wir die Diana Hochgräfe an. Hochgräfe und oder wir machen erst die Buchrezension und dann rufen wir Diana und dann rufen wir dich an. Erst Musik, dann die Rezension zwischendrin, ruft dich der Matze an. Ja, alles klar, bis dann, ciao.
Das Buch »Aus der Dunkelheit ins Licht« von Diana Hochgräfe, erschienen im Verlag Tradition, beschreibt den Weg der Autorin aus ihren Depressionen. Eine Depression ist nicht nur ein Stimmungstief und geht weit über jede Traurigkeit hinaus. Depressionen bedeuten innere Leere, abgrundtiefe Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Es ist der lange Prozess, oft über Jahre hinweg, die längst aufgegebene Möglichkeit, gesund zu werden. Körperliche Symptome wie Schlafstörungen, Antriebslosigkeit, Essstörungen, Schwindelgefühle bis hin zu Herzbeschwerden sind Erfahrungen, die ein Unterbewusstsein speichert. All die Gefühle wollen gesehen und gelebt werden. Die Stärke zu haben, dieses wahrzunehmen, ohne sich darin zu verlieren, fehlt oft. Aus Sicht der Autoren sind Depressionen eine Erkrankung der Seele mit zahlreichen Auslösern. Sie schildert Erlebnisse, die große Auswirkungen auf ihre persönliche Entwicklung hatten. Mangelndes Selbstwertgefühl, häufige Überforderung, fehlendes Gefühl an Geborgenheit und Sicherheit bestimmen ihr Gefühlsleben. Nur bei pausenlos beschäftigt und abgelenkt spürt sie ihre tiefe Traurigkeit und Leere nicht. Sie hat auch eine Nähe-Distanz-Problematik und baut sich eine Schutzmauer aus Angst vor erneuter emotionaler Enttäuschung auf. Um diese Seelenqualen nicht länger ertragen zu müssen, kommt es als vermeintlicher Ausweg zu einer Todessehnsucht. Sie braucht und holt sich Hilfe. Es folgen einfühlsame Gespräche der Hausärztin, unsympathischer Facharzt, der heftig und übergriffig ist, bis hin zum Klinikaufenthalt. Die Gabe von Antidepressiva führte zu Müdigkeit, Denkstörung und vielem mehr. Niemand scheint sie zu verstehen. Alles schien sinnlos. Und wiederholt kam die Sehnsucht, dies alles endlich zu beenden. Keiner ahnte, wie es in ihr aussah. Noch funktionierte sie im Alltag und im Job. Doch an den Wochenenden schaffte sie kaum den Haushalt und die Körperpflege. Sie blieb einfach auf dem Bett und hatte das Gefühl, nur Gleichgesinnte verstanden sie und gaben ihr Unterstützung und sie machten sich gegenseitig Mut. Sie schreibt über ihren beruflichen und privaten Werdegang mit all den Begleiterscheinungen und des daraus resultierenden Gefühlsspektrums. Privat steht sie oft unter Druck, was belastet und überfordert und ist immer schwerer, ihren Gemütszustand zu verbergen. Sie trug ihre Masken und unterdrückte die wahren Gefühle. Musste manchmal nicht. Bin ich das oder ist das ein durch die Medikamente erzeugtes Ich? Immer schon war sie sehr tierlieb und es gab auch wieder Zeiten, aus denen sie mental und emotional gestärkt herausging. Dann lernte sie neue Leute im Job kennen und empfand Freude, fühlte endlich Leben. Zu diesem Zeitpunkt entschied sie sich für einen kleinen Hundewelpen, dem sie viel Zuwendung und Aufmerksamkeit schenken wollte. Er wurde ihr vierbeiniger Seelengefährte. Mit ihm war sie regelmäßig zusammen, auch an der frischen Luft, und es wurde eine sehr innige Mensch-Hund-Beziehung. Lebensfreude und Lebensmut kehrten mit ihm zurück, bis erneut private Ereignisse zu depressiven Verstimmungen und deren Folgen führten. Dies alles zerrte an ihren Nervenkräften. Auch Grund bewusster und unbewusster Ängste hielt sie oft zu lange an Dingen und Personen fest, unterdrückte ihre eigenen Bedürfnisse, um anderen gerecht zu werden. Erneut folgten Gespräche mit ihrer Therapeutin und diese erklärte, dass die Stützen unseres Lebens im Wesentlichen drei Säulen sind, wie Familie oder Partner, der Freundeskreis sowie Job und Finanzen. Und steht davon eine Säule nicht oder wackelt oder bricht gar weg, fällt man in ein Loch, in eine Krise. Zudem überträgt sich die eigene emotionale Instabilität, Unsicherheit und Stress damit auch auf ihren Hund. Und es kann passieren, dass er dann ganz anders reagiert, wenn ihn etwas überfordert oder erschreckt zum Beispiel. Stress, Ängste, Depressionen entstehen, wenn wir leben, um es anderen recht zu machen. Es ist wichtig, sich und sein Seelenleben, also um unser Inneres zu kümmern, zu lernen, sein Seelenleben nicht länger von äußeren Umständen oder anderen Personen abhängig zu machen, sondern Aufmerksamkeit und Bestätigung sich selbst zu schenken. Zu lange war ihr Befinden und ihre Gefühlswelt abhängig von dem Verhalten anderer ihr gegenüber. Als sie das erkannte und tat, was ihrer Seele gut tut, konnte sie sich langsam von alten Glaubenssätzen und Verhaltensmustern lösen. Regelmäßige Auszeiten, Sorgen, Ängste und Zweifel auch mal vom Wind wegtragen zu lassen, fühlte sich dann an wie Lebensfreude pur. Viele Faktoren spielen also eine Rolle. Es gibt nicht das eine, was von heute auf morgen krank oder gesund macht. Dabei sich bewusst sein, für sein Leben selbst die Verantwortung zu haben. Dieses Buch gibt viele Impulse für Betroffene und Angehörige, um aus der Dunkelheit wieder ins Licht zu kommen. Für Sie gelesen von Hanne Deike, das Buch Aus der Dunkelheit ins Licht von Diana Hochgräfe, erschienen im Verlag Tradition.
Ja, hallo, Diana, bist du am Telefon?
Ja, hallo Thomas, ich bin am Telefon,
ja, hat geklappt. Ja, wunderbar, sehr schön. Ja, die Rezension ist ja gelesen worden von der Hanne und im Hintergrund haben wir ja einen Hund gehört. Das war ja nicht deiner.
Nee, meiner hat aber witzigerweise auch kurz vorher gebellt gehabt, weil als euer Anruf kam, dachte er, es kommt jetzt jemand zu Besuch.
Ja, wir haben uns jetzt auch gewundert.
Aber ich weiß nicht, ob das so eine Übertragung war, keine Ahnung. Also nee. Meiner hat auch gebellt.
Nee, also es war jetzt hier auch nicht draußen, es war schon auf dem Band. Ich habe jetzt Ach festgestellt, so. Ja, es war mein Hund.
Ah, okay.
Der ist da wahrscheinlich begeistert, dass du auch einen Hund hast. Ja, und wie du mir die Tage erzählt hast, also wir haben ja gehört, Tierliebe ist ja auch ganz wichtig.
Ja.
Ja, und die ist ja jetzt bei euch so weit, du machst ja jetzt mit deinem Hund Dog Dance.
Ja, genau.
Dog Dance finde ich so, so hammergeil. Dog Dance. Warte mal ganz kurz. Weiß einer von euch, was Dog Dance ist?
Nein, so richtig nicht.
Sicher tanzen mit einem Hund, oder?
Genau, was soll das sonst sein?
Ja, das
wir
ist
übersetzen ganz einfach.
Du, das ist eine Disziplin, hör mal. Das ist eine Sportart. Ja, da gibt es sogar Weltmeisterschaften, hör mal.
Na, wie Luftgitarre. Nein.
Wie Luftgitarre.
Ist das ja, da so, wo er durch die Beine ja, läuft?
So ein Diana, so ein Quotenkrieskram brauchst du in jedem Team. Genau. Wie Luftgitarre. Ja, Diana, haben wir ja viel erfahren über dein Buch aus der Dunkelheit ins Licht. Übrigens ein sehr schöner Titel, was ich auch sehr spannend finde, dass also ich finde es immer spannend, wenn ein Mensch zugibt, er hat seine Körperpflege vernachlässigt. Was ich jetzt ein normal gesunder Mensch gar nicht vorstellen kann.
Ja, aber ist, also ich denke mal, dass viele Betroffene sicherlich auch diese Antriebslosigkeit einfach können. Mhm. Und bei mir war das tatsächlich so, wenn ich ins Büro musste, ich habe halt funktioniert nach außen. Da habe ich mich natürlich, ich habe ja damals während meiner schlimmsten Zeiten auch in einer großen Firma als Fremdsprachensekretärin, Managementassistentin gearbeitet.
Als was?
Als Managementassistentin.
Okay.
Und da habe ich mich natürlich schick gemacht, ich habe mich natürlich geschminkt, aber wie gesagt, wenn ich dann am Wochenende dann halt zu Hause war und jetzt keine Verpflichtung hatte, dann fiel dann auch mal Zähne putzen oder Haare waschen oder duschen oder sowas halt auch. Mhm. Ne? Es gab wirklich, bei mir waren es wirklich auch schubweise Phasen. Also es gab Phasen, da hatte ich total Energie und habe funktioniert und dann gab es wirklich wieder diese antriebslosen Phasen, wo man dann halt alles liegen lässt, was jetzt nicht zwingend gemacht werden muss, sage ich jetzt mal. Und Wäsche bleibt dann halt auch mal in zwei Wochen liegen oder, ja. Mhm.
Na, also wirklich, ich habe jetzt, also mir ging das ja auch mal in gewissen Phasen so und bei meiner Ausbildung hatte dann meine Ausbilderin gesagt, fing die an mit Vernachlässigung der Körperhygiene. Da war ich so fasziniert und dass ein Mensch sich das traut zu sagen, ja, weil man ist ja nicht so erzogen, man ist ja, ne? Schon erzogen, Zähne putzen, Haare waschen, das, dies, jenes. Ja, und auf einmal bricht das weg. Also das hätte ich mir auch im Traum nicht vorstellen können. Und deswegen habe ich da absoluten Respekt, wenn Menschen darüber offen reden, dass es auch die Menschen, die es nicht greifen können, auch verstehen.
Ja, also ich denke mal, das ist für Nicht-Betroffene natürlich vieles total nicht nachvollziehbar und mein Buch ist wirklich sehr, sehr ehrlich geschrieben. Also ich habe da lange auch dran gesessen, bin da wirklich nochmal auch durch Phasen gegangen, wo dann natürlich auch nochmal die Tränen flossen. Also es war für mich natürlich auch nochmal so ein Rückblick. Die schlimmste Zeit hatte ich ja so mit Anfang, Mitte 20, bin jetzt 41 und das war mir schon vor Jahren Bedürfnis, irgendwann meine Geschichte wirklich niederzuschreiben und bin da wirklich sehr, sehr ehrlich gewesen. Das hat auch zum Beispiel eine Kundin von mir, die ich im Personal Training betreue, gelesen und die hat gesagt, boah, wow, erstmal mein Mut, dass ich wirklich so ehrlich war. Und sie hat gesagt, sie kann sich das absolut nicht vorstellen, weil sie mich halt, sie kennt mich nur, wie ich heute bin. Und sie meinte, boah, das ist wirklich ein Weg, den du da gemacht hast. Und das dann mal von anderen zu hören, meine Therapeutin sagt ja auch, ich kann total stolz auf mich sein. Das sieht man ja selber dann auch nicht, ne? Wenn man dann Fortschritte macht so, das, also meine Therapeutin in Hamburg hat mir auch sehr geholfen. Ich hatte als erste eine, die das Ganze teilweise noch verschlimmert hat, die nicht wirklich reflektiert war, sage ich jetzt mal. Und die hier in Hamburg, die hat mir dann wirklich geholfen, die hat wirklich auch mal mein Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen aufgebaut, das, was ich einfach vom Elternhaus nicht mitbekommen habe. Und ich fand das auch sehr spannend. Ich habe mir eure Sendung ja angehört, was Lea erzählt hat. Mhm. Also so Sachen, ich habe mich früher auch mit anderen verglichen. Das fing letztendlich auch mit 12, 13, 14 an, ja, dass die toller aussehen. Und da habe ich mir natürlich nie Gedanken drüber gemacht. Ne? Ich finde das auch klasse, dass sie in dem Alter schon so reflektiert ist. Ja. Das Wort Depression gab es damals in meiner Zeit, sage ich jetzt mal, gar nicht so. Ich weiß, ich hatte auch in der Grundschule, saß ich im Klassenzimmer und mir kamen die Tränen und meine Lehrerin hat mich nach außen geholt. Ich konnte ihr aber nicht sagen, was los war.
Ja.
das waren, denke ich mal, schon Anfänge und habe es letztendlich auch nur irgendwann, als es dann wirklich akut wurde, dann wirklich, dass ich mich ins Handgelenk geschnitten habe, dass ich Schlaftabletten genommen habe, wo ich dann wusste, ja klar, hier stimmt irgendwas nicht, ne? Und ich mich dann damals meiner Hausärztin anvertraut habe. Aber das war, wie gesagt, noch ein langer Weg. Ich denke mal, bei mir werden das bestimmt einige Jahre unerkannt, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, wenn ich nur so 7, 8, wenn nicht sogar noch länger, also ja.
Ja, und dann kommt ja dann irgendwann auch die Chronifizierung, ne?
Ja, genau.
Aber auch so, wenn man etwas tut, wenn man im Fluss ist, wenn man in Bewegung ist, kann man auch angenehm leben, oder?
Ja, ja? Genau.
Ja, ich meine, man muss was tun, klar. Mhm. Wir sind ja nicht im Schlafenland. Gut, die Phasen, dann ist es eben so, ja. Da ist man eben im Bett und aber sonst, glaube ich, kann das auch ganz angenehm sein.
Ja, ne, das Leben. Also wie gesagt, ist heute so, ich gucke wirklich heute, was tut mir gut, was ich brauche. Also ich habe heute auch immer mal Phasen, wo ich merke, ja, ich bin antriebslos. Ich habe das von dir gehört. Ich bin halt auch der Mensch, mir zu viel zuzumuten. Also auch Richtung Burnout, Erschöpfungssyndrom in die Tendenz. Also da habe ich jetzt wirklich gelernt, besser aufzupassen, mich zurückzunehmen. Und auch die Thematik, das Umfeld ist total wichtig, ne? Dass man jetzt Leute hat, mit denen man reden kann, die einem gut tun, wo man jetzt nicht irgendwie, früher wurde man ja abgetan letztendlich, wenn man irgendwie psychisch krank war. Ne? Bei uns war das damals, ich hatte ja auch Angst, mich zu outen, sage ich jetzt mal, weil ich hatte Angst, meinen Job zu verlieren. Ich hatte Angst, ja, was sagen die anderen, wie gucken die mich dann an? Und das ist genau dieses Ding, diese Maske tragen. Ne? Das habe ich halt jahrelang gemacht, bis es irgendwann gar nicht mehr ging. Also
Masken tragen ist schön, ne? So ja. Im Theater, so.
Ja.
Ja, finde ich cool. Ganz kurz noch, viel Zeit haben wir nämlich nicht mehr, aber wir haben ja die Tage telefoniert. Du wirst uns ja auf dem Festival besuchen.
Da freuen wir uns drauf, ja.
Ja, du nimmst ja die Reise auf dich von Hamburg nach Bernburg, Gröna und fährst dann sogar noch weiter, weil du stammst ja aus dem Osten.
Ja, genau.
Aus dem wilden Osten. Deswegen sind wir uns wahrscheinlich so sympathisch. Da freuen wir uns schon. Wir freuen uns natürlich drauf, dass du mit deinem Hund uns mal zeigst, was so ein Dog Dance ist. ja, wie gesagt, Tobi wird sich dann auch freuen, weil gehört, hat er ja schon von dir, hat ja auch schon sehr sympathisch gebellt und jetzt machst du Personal Training.
Genau, also ich bin jetzt freiberuflich als Fitness- und Personal-Trainerin tätig, Heilpraktikerin und habe da natürlich auch meine Erkenntnisse, die ich habe, in das Buch einfließen lassen, wie der Darm auf die Psyche wirkt und so alternative stimmungsaufhellende Mittel. Also ich habe ja damals auch, wie gesagt, Antidepressiva genommen, weiß ja, was die machen können, dass die ja auch nicht so ganz ohne sind und gehe da auch auf ein paar Alternativen ein, also auf Sachen, die mir persönlich geholfen haben, die mich halt unterstützt haben. Ja, und nebenbei, wie gesagt, bin ich jetzt auch noch Autorin und Lektorin. Also ich bin auch sehr vielseitig.
Burnout lässt grüßen, meine Liebe.
Ja.
Ja, wir werden dann auf dem Festival einen kleinen Entspannungskurs machen. Ich muss mich leider von dir heute verabschieden. Wir sind nämlich schon rum mit der Zeit. Schönen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir freuen uns auf dich beim Festival und sagen schönen Abend.
Tschüss.
Ja,
tschüss. Tschüss alle.
Ja, und Musik können wir jetzt auch nicht mehr, ja, ein bisschen noch so, schaffen wir nicht mehr.